Ja, guten Morgen nochmal. Ich möchte alle begrüßen, die immer da sind. Es sind gar nicht so viele, haben wir festgestellt, als es noch Anmeldungen gab. Wir werden vermutlich die Anmeldeseite inzwischen jetzt von unserer Homepage nehmen, weil sie eigentlich nicht mehr benutzt wird. Auf Herfahrt haben wir jetzt noch uns überlegt, Mensch, was waren das für schöne Zeiten, als man immer genau wusste, wer da ist. Also die Zeiten sind jetzt vorbei. Und jetzt haben wir die schönen Zeiten, wo wir uns überraschen lassen dürfen, wer gekommen ist, so wie früher. Ja, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die heute nicht immer da sind. Oder das war jetzt falsch formuliert. Also die nicht immer da sind. Diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal da sind oder die heute als wiederholte Gäste da sind. Und wenn ihr euch traut, dann hebt doch mal ganz kurz eure Hand. Wenn ihr euch nicht traut, ist auch okay. Aber ansonsten, wir würden euch gerne mal begrüßen, euch einen Applaus geben. Wunderbar, super. Schön. Genau, und damit du dich nicht ganz alleine fühlst und unbegrüßt fühlst am Stream, möchte ich auch dich ganz herzlich begrüßen. Jetzt hört sich das so an, als ob es nur einer wäre. Ich weiß nicht, wie viele es gerade sind, aber nachdem du vermutlich vielleicht alleine zu Hause sitzt in einem Wohnzimmer oder vielleicht mit deiner Familie. Auf diesem Weg einfach mal eine ganz persönliche Begrüßung an alle, die uns noch im Stream zuschauen. Und für dich habe ich heute Morgen eine ganz besondere Botschaft. Wir freuen uns, dich nächste Woche hier zu sehen, falls das irgendwie möglich ist. Wir freuen uns ja, dass manche wieder kommen, seit die Einschränkungen, sage ich jetzt mal, nicht mehr so gegeben sind, und das ist ein echter Pluspunkt, zu sehen, dass es Menschen gibt, die während dieser ganzen Zeit vielleicht gar nicht da waren, aber die trotzdem treu geblieben sind und dran geblieben sind und auch mit uns als Gemeinde verbunden sind. Und ja, das ist schön, dass ihr wieder unter uns seid. Ja, Alex hat es schon angedeutet, heute vorletzter Teil unserer Reihe über unsere Grundwerte als Gemeinde. Heute geht es um diesen Wert, wir sind Gastgeber, haben wir auch schon gehört. Nächste Woche wird Alex dann den Abschluss machen mit diesem Wert, wir geben das Beste. Und ich möchte uns heute ein bisschen was über Gastgebersein erzählen. Ich glaube persönlich, dass man dieses Wort Gastgeber am besten dadurch verstehen kann oder dann verstehen kann, wenn man mal nicht unbedingt so als typischer, Entschuldigung, Neckermann-Tourist irgendwo hinfährt, sondern wenn du nach Süden oder nach Osten dich bewegst, so sage ich mal im Mittelmeerraum oder im Nahen oder vielleicht weiteren Osten auch unterwegs bist und dort eben nicht nur in den Hotels oder irgendwie dich aufhältst, sondern mit den Menschen Kontakt hast, die dort so leben. Ich habe verschiedene Begegnungen erlebt, wo ich mir gedacht habe, unglaublich, sowas würde es in Deutschland nicht geben. Ich erinnere mich noch, wir waren direkt nach dem Abitur zu dritt unterwegs mit einem Auto und einem Zelt und sind Richtung Südfrankreich gefahren und waren in der Gegend von Nyon, was man heute, glaube ich, hauptsächlich durch die Auslosungen zum Fußball, was ist da, Europa, irgendwas, wer sitzt da? Ja, wie auch immer. Also wir waren jedenfalls in Nyon und waren dort auf einer Wiese und haben uns da so hingestellt, und dann kam jemand und wir hatten schon irgendwie die Befürchtung, dass wir dort vertrieben werden und dort nicht unser Zelt aufschlagen dürfen. Und dann sagte der Mann, habt ihr vor, hier zu übernachten? Er sagte, ja, wunderbar, die Wiese ist gerade frisch gemäht, das dürft ihr gerne machen, da gibt es überhaupt keine Probleme. Wir würden gerne morgen hier ein kleines Grillfest machen, und wenn jemand anders kommt, dann sagt ihr zu dem, no, reservé. Also hier ist reserviert, hier könnt ihr nicht herkommen. Und er würde nochmal ganz kurz weggehen und ob wir lieber einen roten oder einen weißen hätten. Und ich dachte mir, was heißt ein roter oder ein weißen? Und dann haben wir uns dann für einen roten entschieden, oder für einen weißen, weiß ich auch nicht mehr genau. Jedenfalls kam er dann eine Viertelstunde später mit einer Flasche Wein und einem Glas. Das kann man sich heute in Zeiten von Corona nicht mehr vorstellen, aber er hatte tatsächlich ein Glas, hat das Glas gefüllt, hat es dem ersten von uns gegeben. Der hat dann einen Schluck genommen, wollte es weiterreichen, und dann sagt er, nee, austrinken. Dann hat er das ausgetrunken, dann hat er das Glas wieder gefüllt, hat es dem nächsten gegeben, Und so durfte jeder von uns diesen Wein genießen. Und ich habe mir gedacht, wie krass. Weißt du, wer von uns das so gemacht hätte? Manche von uns haben schon erlebt, dass Leute ihnen angeboten haben, in ihren Häusern zu übernachten, ihnen den Schlüssel in die Hand gedrückt haben und gesagt hat, ich bin morgen beim Arbeiten, aber wenn du gehst, wirf einfach den Schlüssel im Briefkasten oder so. Wildfremde Leute, und ich habe mir gedacht, wow, was für eine Art von Gastfreundschaft, die wir so bei uns vermutlich eher nicht erleben würden. Und manche von uns, die sind jetzt auch wieder herausgefordert, weiß ich, wer von euch vielleicht sich darum beworben hat oder sich gemeldet hat oder wer von euch womöglich sogar in den letzten Wochen Mitbewohner hatte. Also wir haben uns zwar gemeldet, aber bisher ist bei uns niemand aufgetaucht, aber mein Schwager, Utes Bruder, der hat zwei ukrainische Familien, das heißt eine Einzelperson, eine Frau mit Kind, bei sich in der Wohnung aufgenommen. Und das ist nicht eine Einliegerwohnung oder eine Extrawohnung, sondern die wohnt bei ihm in der Wohnung oder die wohnen bei ihm in der Wohnung. Und es ist echt herausfordernd, gastfreundlich zu sein. Wir werden es heute noch hören. Nun, wir werden bei uns eher nicht so diese Form von Gastfreundschaft praktizieren können in der Gemeinde. Aber ich möchte einfach, dass wir ein bisschen so diese Art von Gastfreundschaft im Hintergrund haben, wenn wir jetzt gleich ein paar Bibeltexte lesen, wo wir feststellen werden, dass Gastfreundschaft in der Bibel einen sehr hohen Stellenwert hat. Die Bibel, müssen wir immer dran denken, ist im nahöstlichen Kontext geschrieben worden. Und deswegen sind diese Konzepte auch von Gastfreundschaft nun eher nicht das, was wir darunter manchmal verstehen oder wie wir das leben würden, sondern wie das dort gelebt wird. Und lass mich zunächst mal einfach feststellen, was so in der Bibel als Normalfall oder als Wunsch oder als Standard festgelegt wird. Die erste Stelle, die ich uns dazu lesen möchte, die finden wir in Römer Kapitel 12, Vers 13. Und ich lese das nach der Hoffnung für alle. Da heißt es, helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Ich weiß nicht, was du damit verbindest. Ich persönlich denke da ganz, ganz stark auch an das, was heute durch unsere Sozialhilfe abgedeckt wird. Aber wo es einfach darum geht, Menschen, die irgendwie momentan Schwierigkeiten haben, nimm sie auf in dein Haus, hilf ihnen. Vielleicht notwendigerweise, nicht notwendigerweise, dass sie bei dir wohnen, kann natürlich auch sein, aber dass du ihnen einfach hilfst. Oder es wird gefordert für einen Bischof oder Gemeindeleiter könnte man auch, oder würden wir heute vielleicht eher übersetzen. Und wir finden das in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 2. Deshalb soll der Bischof oder Gemeindeleiter ein Mann ohne Tadel sein, nur einmal verheiratet, nüchtern, besonnen, von würdiger Haltung, gastfreundlich, fähig zu lehren. So, das sind so verschiedene Qualitätsmerkmale für diesen Bischof, für diesen Gemeindeleiter angesprochen. Und eins davon ist, er soll gastfreundlich sein. Und wenn wir hier diese Qualifikationen sehen, dann würden wir vielleicht sagen, naja, also wenn der nicht fähig ist zu lehren, würden wir ihn dann als Gemeindeleiter einsetzen. Wenn er nicht nüchtern, nicht besonnen ist, wenn er irgendwie ein seltsames Temperament hat, würden wir ihn dann als Gemeindeleiter einsetzen. Und genauso steht hier gastfreundlich. Wenn er nicht gastfreundlich wäre, würden wir ihn dann einsetzen. Und ich weiß nicht, ob du diesen Wert der Gastfreundschaft so hoch ansetzen würdest. Aber in der Bibel war dieser Wert sehr, sehr weit oben. Dann passiert, oder gibt es eine Stelle, die ist für uns vielleicht ganz seltsam. Da gibt es Witwen. Witwen waren damals eine Bevölkerungsgruppe, die eben nicht durch die sozialen Dienste irgendwie abgefedert waren, sondern die hatten keinen Mann, die konnten typischerweise auch nicht wirklich arbeiten und die waren eigentlich darauf angewiesen, dass sie versorgt werden. Wenn sie nun keine eigenen Kinder hatten, war das dann auch schwierig. Und diesen Teil, den hat auch die Gemeinde zum Teil übernommen. Und da gab es so eine Liste von Witwen, die sozusagen von der Gemeinde mit unterstützt wurde. Und auf diese Liste schreibt Paulus an Timotheus, da sollten Frauen nur unter bestimmten Bedingungen aufgenommen werden. Und ich lese ja nach der Einheitsübersetzung aus 1. Timotheus Kapitel 5, die Verse 9 bis 10. Eine Frau soll nur dann in die Liste der Witwen aufgenommen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist, nur einmal verheiratet war, wenn bekannt ist, dass sie Gutes getan hat, wenn sie Kinder aufgezogen hat, gastfreundlich gewesen ist und den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie denen, die in Not waren, geholfen hat und überhaupt bemüht war, Gutes zu tun. So, mir geht es jetzt weniger um die einzelnen Dinge, die da sind und warum es diese Liste gab und warum da bestimmte Leute nicht drauf konnten. Aber was mir wichtig ist, ist festzustellen, dass Gastfreundschaft in der damaligen Zeit nicht so ein nice to have war, nicht so ein Sahnehäubchen auf der Torte, sondern das war was, wo die Leute gesagt haben, wer nicht gastfreundlich ist, der hat irgendwie eine ganz seltsame Einstellung. Der ist irgendwie nicht wirklich geeignet, jetzt zum Beispiel so eine vorbildliche Witwe zu sein oder ein Gemeindeleiter zu sein. So, Gastfreundschaft war in der Bibel ein ganz, ganz zentraler Wert. Wir können jetzt natürlich sagen, ja, das war eine andere Zeit. Damals gab es die Hotels oder was weiß ich, oder auch die soziale Unterstützung in der Gesellschaft durch den Staat war nicht so wie bei uns heute, und das stimmt alles. Und trotzdem, wenn wir in der Bibel über Gastfreundschaft lesen, müssen wir es vor diesem Hintergrund sehen, dass Gastfreundschaft was total Wichtiges war. Und wir werden gleich das auch noch auf unsere Situation runterbrechen und uns anschauen, warum das für uns wichtig ist und wie wir damit umgehen können. Wenn wir an Gastfreundschaft denken, dann denken wir ganz, ganz oft, also ich habe Gäste. Wer sind deine Gäste? Das sind typischerweise alles Leute, die du kennst. Und typischerweise Leute, die du eingeladen hast. Ich habe kürzlich jemanden besucht, der seinen 70. Geburtstag hatte. Üblicherweise meldet man sich dazu, habe ich mitbekommen, nicht an. Ich persönlich finde es seltsam. Also ich habe mich angemeldet, ich habe vorher gefragt. Aber man kommt einfach so vorbei. So, aber das ist die ganz, ganz große Ausnahme bei uns. Meine Kinder haben mir inzwischen beigebracht, dass man heutzutage noch nicht mal mehr anruft, sondern man muss vorher eine Nachricht schicken, ob man anrufen darf. So, wir sind heute sehr auf unsere Privatsphäre bedacht. Und wenn wir jetzt hören, dass Gastfreundschaft sich in der Bibel auf Menschen erstreckt, die du noch nicht mal kennst, dann ist es für uns sehr, sehr, sehr seltsam. Und wir sehen das aus einer Stelle, die ich euch gern vorlesen würde, auch aus Hebräer Kapitel 13, Vers 2. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Naja, ist ja eigentlich klar, oder? Wenn du nur Leute beherbergst, die du kennst, dann sind es ja Leute, die du kennst. Da sind also typischerweise jetzt eher keine Engel drunter. Ich weiß nicht, ob jemand von euch seinen Ehepartner vielleicht mit dem Wort Engel tituliert oder so. Aber typischerweise sind es ja Leute, die wir kennen. Aber wenn Leute hier angesprochen werden, die Engel beherbergt haben, ohne es zu wissen, dann kann das ja eigentlich nur gewesen sein, weil sie Menschen aufgenommen haben, die sie nicht kannten. So, genau das ist diese Art von orientalischer Gastfreundschaft, wo es nicht um die Leute geht, die wir ohnehin kennen, wo wir für unsere Familie zu Weihnachten oder zu Ostern oder zu irgendeinem Geburtstag oder was weiß ich wann irgendwie ein besonderes Mittagessen machen oder ein besonderes Fest ausrichten für unsere Freunde, sondern da geht es um Leute, die du nicht kennst. Und wir werden das gleich nochmal uns anschauen in einem zweiten Teil, wo wir Beispiele für biblische Gastfreundschaft kennenlernen werden. Aber Gott denkt an die Leute, die du nicht kennst. Und um dem noch ein bisschen so die Krone aufzusetzen und uns zu zeigen, in welche Richtung das geht, möchte ich uns noch was vorlesen, was ich für uns in unserer jetzigen Situation schon nachdenkenswert und in mancher Hinsicht vielleicht auch sehr herausfordernd finde. Und zwar aus 3. Mose, Kapitel 19. 3. Mose ist das Buch, wo die ganzen Gesetze für die Juden drin standen. Und jetzt hör dir mal gut an, was Gott seinem Volk für ein Gesetz gibt. Wir lesen von Vers 33 bis Vers 34, 3. Mose Kapitel 19. Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, also wir würden heute sagen, ein Ausländer oder ein Mensch mit Migrationshintergrund, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Und jetzt interessante Begründung, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Was für eine krasse Forderung. Wir sollen den Fremden nicht nur, wir sollen nicht nur nett zu denen sein, wir sollen nicht nur freundlich gegenüber denen sein. Gott sagt zu seinem Volk, ihr sollt sie behandeln wie eure eigenen Volksgenossen. Was für eine krasse Haltung. Und ich weiß nicht, wo man das heute, in welchem politischen Spektrum man das heute finden würde. Ich persönlich glaube, es ist politisch heute eher nicht so opportun, sowas zu sagen. Aber Gott hat es seinem Volk ins Gesetz geschrieben. Und da sehen wir, wie weit Gott möchte, dass wir unser Herz öffnen für Menschen, die wir nicht kennen, zu denen wir keine Beziehung haben, die vollkommen fremd sind. Mir geht es jetzt weniger um die politische Ansichten und wie sich Menschen, die hierher kommen, verhalten sollten und so weiter und so fort. Mir geht es nur darum, welche Haltung Gott hat und welche Haltung er von uns möchte. Nämlich nicht die Haltung, ich schotte mich ab, ich ziehe mich in mein Haus zurück, my home is my castle, ist nun eher nicht die biblische Haltung, sondern mein Heim hat offene Türen, du bist bei mir willkommen. Und ich möchte euch jetzt ein paar Beispiele geben, wo wir das sehen, zum Beispiel im Alten Testament, wie Menschen mit Gastfreundschaft umgegangen sind. Ein paar nenne ich euch nur ganz kurz, die dürft ihr gerne nachlesen. Das erste ist, als Lot Besuch bekommt von den Engeln. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte, wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der kennt es vielleicht, ansonsten erzähle ich es dir ganz kurz. Gott schaut auf die Erde und er sieht Sodom und Gomorra. Also das ist heute ja sinnbildlich oder sprichwörtlich geworden. Also er sagt, das ist furchtbar, was die da treiben, diese Sünde, die kann ich nicht mehr mit ansehen. Und Gott beschließt, Gericht über diese Städte zu bringen. Und Abraham fängt nach guter orientalischer Manier an, mit Gott zu feilschen und er handelt ihn runter und er sagt, aber wenn da 50 Gerechte sind und wenn da 45 sind oder 40 oder... Und am Ende bringt er Gott runter auf 10 Gerechte und sagt, aber wenn da 10 Gerechte sind, dann sagt Gott, okay, wenn 10 Gerechte da sind, werde ich die Städte verschonen. Am Ende waren noch nicht mal 10 Gerechte dort, aber Gott sieht, dass Lot dort lebt, der Neffe von Abraham. Und er beschließt, wenigstens Lot zu verschonen und er schickt zwei Engel dorthin. Und Lot sieht diese Männer und er identifiziert sie als Fremde und er nötigt sie, in sein Haus zu kommen. Und er sagt, bitte kommt zu mir als meine Gäste. Also die haben nicht bei ihm nachgefragt oder was ist sie, sondern er will, dass sie zu ihm kommen. Oder Mose ist auf der Flucht vor Pharao, weil er in Ägypten einen Mann erschlagen hat und er kommt bei Reguel oder Jethro, je nach Übersetzung, in Midian an und er hilft dort der Tochter von Reguel beim Wasserschöpfen und dann wird er sofort eingeladen und er wird in die Familie aufgenommen und am Ende darf er eine der Töchter dort heiraten. Und das Beispiel, was ich uns ein bisschen ausführlicher zeigen soll, weil wir daran was Interessantes sehen können, ist Abraham. Und wir lesen aus 1. Mose Kapitel 18 die ersten 8 Verse. Die ersten 8 Verse. Und hört mal ganz kurz, was da passiert. Ich lese in dem Fall nach der Guten Nachricht Übersetzung. Abraham wohnte bei den Eichen in Mamre. Dort erschien ihm der Herr. Abraham saß gerade in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich drei Männer stehen. So, du sitzt vor deinem Zelt, da stehen drei Männer auf deinem Grundstück. Was ist deine Reaktion? Ey, was macht ihr da? Wollt ihr was? Habt ihr euch verlaufen? Wie reagiert Abraham? Sofort sprang er auf, warf sich vor ihnen nieder und sagte, mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh hier nicht vorüber, ich stehe zu Diensten. Man wird euch sogleich Wasser bringen, ihr könnt euch die Füße waschen und es euch unter dem Baum bequem machen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu sonst seid ihr bei eurem Diener vorbeigekommen? Okay. Ist das so die Form von Gastfreundschaft, an die du denkst? Da tauchen drei Fremde bei dir auf, du wirfst dich vor ihnen in den Staub und sagst, Leute, bitte, bitte komm zu mir. Ich möchte was zu essen machen und wir werden euch die Füße waschen und wir werden, keine Ahnung, euch was zu essen bringen und so. Aus welchem Grund seid ihr sonst hier vorbeigekommen? Was für eine krasse Haltung. So, Abraham hat die Männer nicht gesehen als eine Bedrohung seiner Ruhe, als eine Bedrohung seines Besitzes, als eine Bedrohung seines Friedens, sondern er hat sie als eine Chance gesehen, gastfreundlich zu sein. Wie hoch muss Gastfreundschaft in diesen Herzen, in dieser Gesellschaft angesiedelt gewesen sein, damit Abraham sich so verhält? Und dann sagen die Männer, es ist gut. Tu, was du vorhast. Also, da könnte man jetzt sagen, okay, am Ende stellt sich raus, dass es Gott selber war, der da bei ihm zu Gast war mit Engeln und so. Aber wie auch immer, ich finde, die Reaktion ist doch eher etwas verhalten, jedenfalls für deutsche Begriffe. Ich würde sagen, wow, was ist mit dir los? Sowas ist mir noch nie passiert, aber offensichtlich ist es eher normal, in Anführungszeichen, so. Und dann geht Abraham zu seiner Frau. Abraham lief sogleich ins Zelt und sagte zu Sarah, schnell, nimm 3 Backschüsseln von dem feinsten Mehl. Also ich weiß nicht, wie groß die Schüsseln waren, aber 3 Schüsseln Mehl, ich weiß nicht, wie viel Pfannkuchen man davon machen kann. Mach einen Teig und backe Fladenbrot. Dann lief er zum Vieh und suchte ein schönes, gesundes Kalb aus und befahl dem Knecht, es zuzubereiten. Also der hat nicht bloß ein bisschen Brot und Wasser gebracht, der hat ein Kalb geschlachtet für irgendwelche Leute, die er nicht kannte. Und er holte süße und saure Milch, nahm das gekochte Fleisch. Okay, also die haben gerade ein Kalb geschlachtet, ich kenne mich da nicht aus, aber wie lange dauert es, bis man ein Kalb schlachtet, bis man das ausnimmt, bis man das Fleisch dann irgendwie zubereitet. Also das war auch nicht irgendwas, was so in einer Viertelstunde vorbei war. Der konnte auch nicht kurz zu Aldi gehen und dort fertig marinierte Steaks irgendwie holen. Das hat schon eine ordentliche Zeit gedauert. Und er trug alles hinaus unter den Baum. Mit eigener Hand bediente er seine Gäste und stand dabei, während sie aßen. Er hat noch nicht mal mitgegessen. So, also wir müssen nun vielleicht nicht unbedingt sagen, wir müssen das bei uns auch machen. Jeder Fremde, der bei uns im Gartentor vorbeigeht, vor dem fallen wir nieder und sagen, komm bitte rein, auch schon wieder einer, der nicht kommen will. Also darum geht es mir nicht. Aber so diese Haltung, die Abraham hatte. Abraham hat nicht gewartet, bis er gebeten wurde. Er hat selber aktiv den Kontakt gesucht. Und er ist auf die Leute zugegangen und hat gesagt, ich möchte euch gerne helfen. Und das, was Abraham gemacht hat, das war nicht bloß irgendwas. Wie gesagt, ich möchte Alex da jetzt nichts wegnehmen für nächste Woche. Aber der hat sich richtig ins Zeug gelegt. So, der hat sein Bestes gegeben. Das werden wir, wie gesagt, nächste Woche nochmal uns genauer anschauen. Aber Abraham, der hat den Leuten spüren lassen, sie sind nicht eine Last, sie sind nicht irgendwie seltsam oder so, sondern sie sind willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und ja. Und er hat sich das Ganze einiges kosten lassen. Also vermutlich werden die Männer noch nicht das ganze Kalb gegessen haben, gehe ich jetzt mal davon aus, es sei denn, einer von ihnen war Obelix. Aber ansonsten wird da schon noch einiges für ihn auch übrig geblieben sein. Und trotzdem, er hat Aufwand betrieben. Er hat sich das richtig was kosten lassen. Und dass Gastfreundschaft manchmal anstrengend sein kann, das sehen wir auch im Neuen Testament. Ich lese nochmal aus der Hoffnung für alle, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 9 bis 10. Die erste Aufforderung, die kennen wir inzwischen schon, seid gastfrei. Und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Also ich habe jetzt ganz bewusst die Hoffnung für alle Übersetzung genommen, weil wörtlich übersetzt steht da, seid gastfrei ohne Murren. Aber natürlich ist das, was damit gemeint ist. So, Murren heißt ja, oh, ein Gast da, muss ich den bedienen. Sondern seid gastfrei ohne Murren heißt, da ist ein Gast da und ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde zu sagen, ich freue mich darüber, aber Abraham hat sich gefreut. Aber wenigstens, ich tue das gerne. So, klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen wörtlich heißt es hier die vielfältige oder vielfarbige Gnade Gottes oder die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig. So, hier sehen wir schon, dass Gastfreundschaft offensichtlich auch in diesen Kontext gestellt wird, dass wir nicht alle gleich sind. Da gibt es Menschen, die sind von ihrer Persönlichkeit her anders veranlagt. Und das ist was, was wir als Gottes Werk ansehen. Gott hat uns verschieden gemacht. Also vielleicht guckt ihr euch mal ganz kurz um. Ich sehe euch ja jetzt hier alle. Und wenn ihr euch die Leute anschaut, es gibt vermutlich kaum jemand, der dasselbe anhat. Wir haben alle verschiedene Frisuren. Wir haben verschiedene Gesichtsformen. Wir haben, alles ist verschieden. Ich habe früher, als ich noch an der Uni war, da war bei uns im Haus eine Abteilung Anthropologie. Die haben Menschen identifiziert an ihren Ohren. Also jetzt mal alle Bankräuber weghören. Leute, die sich irgendwie eine Maske über den Kopf ziehen und so und die Ohren freilassen, schlechte Idee. Die Ohren, haben mir die gesagt, die sind so eindeutig wie Fingerabdrücke. Und die identifizieren Leute an ihren Ohren. So, Gott hat uns so verschieden gemacht. Und wir sind nicht nur äußerlich verschieden, unterschiedlich und vollkommen anders, sondern wir sind auch innerlich anders. Wir haben verschiedene Charaktere, wir haben verschiedene Gaben, wir haben verschiedene Arten mit dem Leben umzugehen. Und das ist gut so. Und Gott möchte, dass es so ist. Wenn du in die Natur rausgehst, dann siehst du, dass nicht bloß jedes Tier oder jede Pflanze derselben Gattung irgendwie unterschiedlich ist, dass selbst die Schneeflocken irgendwie alle unterschiedlich sind, sondern es gibt dann auch noch ganz verschiedene Sorten von Pflanzen und von Tieren. Gott liebt Vielfalt. Und auch wenn das jetzt nicht es unter die Top 7 unserer Werte geschafft hat, aber auch das ist so ein Wert von uns, so wir lieben diese Vielfalt, die Gott schenkt. Und jetzt sagt Petrus, so jeder mit dieser Vielfalt, mit dieser Andersartigkeit, die Gott dir gegeben hat, mit den Gaben, die du bekommen hast, bring dich ein. Dien den anderen damit. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Teil, wie wenden wir das jetzt als Gemeinde an? So das Ziel, was wir haben, ist, dass jeder, der zu unserer Gemeinde sich zählt, eben nicht Besucher ist oder Beobachter ist oder noch schlimmer, Schiedsrichter und am Schluss seine Karten hochhält, heute der Gottesdienst 6,0, 3,0, 5,8, was weiß ich, Pflichtteil so gut, Kür so, sondern dass jeder von uns Gastgeber ist. So, ich möchte uns so ein bisschen mit hineinnehmen, was das für Konsequenzen hat. Du kommst heute Morgen hier rein und du wirst begrüßt. Heute von Matthias. Matthias ist offensichtlich der Gastgeber. Heißt, du bist Gast. Das heißt, du kommst hier rein, denkst dir, na, am Wochenende ist hier aber nicht so ordentlich geputzt worden. Da sehe ich noch irgendwelche Dinge auf dem Boden. Da liegt ein Bonbonpapier oder wie wir sagen, ein zickerles Papierli. So, und dann gehst du vorbei und denkst dir, warum hat das niemand aufgehoben? Und jetzt merkst du vielleicht schon, in welche Richtung das geht. Wenn du nicht Gast bist, also ein Gast sollte das natürlich nicht tun müssen. Deswegen, der Teil richtet sich jetzt an die Leute, die sich zu unserer Gemeinde zählen. So, du kommst rein und du siehst, da ist was nicht so, wie es sein sollte. Auf der Toilette ist das letzte Stück Toilettenpapier abgerissen. Ja, hoffentlich wird es jemand ersetzen. So, du kannst jetzt nicht immer sagen, toll, ein anderer macht's, abgekürzt Team. Oder du sagst, warum mache ich es nicht selber? Warum? Weil du sagst, ich bin Gastgeber. Ich bin Teil dieser Gemeinde. Ich bin mitverantwortlich für das, was hier passiert. Dann siehst du jemanden, der zum ersten Mal da ist. Wenn du Gastgeber bist, dann wirst du auf diesen Menschen zugehen und wirst sagen, so, zum ersten Mal da. Und dann wird derjenige sagen, nein, ich komme schon seit 4 Wochen regelmäßig, hast du mich nicht wahrgenommen. Da sind wir natürlich dann auch angreifbar, also geht mir persönlich immer wieder so, weshalb ich mich damit auch schwer tue. Aber nichtsdestotrotz, wir sind Gastgeber. So, es ist nicht, also es ist auch die Aufgabe unseres Begrüßungsteams, das zu tun, aber vielleicht ist es auch deine Aufgabe. Und wir sehen unsere Gäste. Und an der Stelle vielleicht auch eine kleine Bemerkung. Du siehst den zum ersten Mal, du begrüßt den, hallo Neue hier. Und dann war es das auch schon. Und dann haben alle den gesehen und stellen fest, der ist nicht zum ersten Mal da und dann wird er nie wieder angesprochen. Haben wir inzwischen auch schon festgestellt. So, der Erstkontakt, der funktioniert relativ gut, aber dann kommen die Menschen wieder und dann werden sie irgendwie nicht mehr angesprochen. Also ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal damals in der Gemeinde in Ulm ging, Mitte der 80er Jahre, da war ich fast jeden Sonntag irgendwo zum Mittagessen eingeladen. Und das war für mich damals als junger Mann eine richtig coole Geschichte und damit habe ich auch einen Teil der Gemeinde kennengelernt. Und ich weiß, dass manche von euch das auch schon machen. Manche laden die Leute ein, die sich schon ein bisschen besser kennen. Manche laden auch Leute ein, die sie noch gar nicht kennen. Das muss auch nicht immer gleich ein Mittagessen sein, aber wenn wir uns alle als Gastgeber fühlen, dann werden wir sowas wichtig finden, dann werden wir nicht darauf vertrauen, dass, da wird sich schon irgendjemand drum kümmern, sondern da werden wir uns selbst verantwortlich fühlen. Wir erwarten das Handeln nicht von anderen, sondern wir tun es selbst. So, wir fühlen uns verantwortlich, erster Punkt. Zweiter Punkt, wir setzen uns aktiv ein. Also nicht nur, dass wir manche Leute fragen, ich weiß nicht, vor einigen Monaten oder es ist auch schon länger her, kam jemand auf mich zu und hat gesagt, Wolfgang, wir würden gerne Mitglied hier in der Gemeinde werden. Da habe ich gesagt, ich muss euch enttäuschen. Geht nicht. Also wir haben zwar als Verein ein paar Mitglieder, aber du kannst hier bei uns in dieser Form eigentlich nicht Mitglied werden. Wir haben eigentlich nur Glieder. So, aber wenn wir denn Mitglieder hätten oder wenn wir das so sehen würden, dann hätten wir definitiv keine passiven Mitglieder. Oder ist jedenfalls nicht das, was wir wollten. Vielleicht kennst du das vom Sportverein oder vom Hasenzüchterverein oder vom Kleingartenverein oder wie auch immer. Da geht es regelmäßig, habe ich mitbekommen, immer wieder darum, man findet keine Leute, die bereit sind, irgendwelche Jobs zu machen. Es gibt ganz, ganz viele passive Mitglieder, die sind schon irgendwie Mitglieder und die finden es auch gut, dass es den Verein gibt. Aber sich so selber mit einzubringen, selber irgendwas zu tun, selber aktiv zu werden, Verantwortung zu übernehmen, das ist dann vielen doch irgendwie nicht so recht. Und was wir uns wünschen würden, ist, dass wir aktive Mitglieder sind, keine passiven. Dass wir uns einsetzen. Dass wir diese Fähigkeiten, von denen wir vorher gehört haben, einbringen. Dass die Gaben, die wir bei uns feststellen, dass wir die mit umsetzen. Wir werden demnächst wieder so einen Next Steps Kurs starten, wo es darum geht, so wie, was ist die Gemeinde, wo ist meine Berufung, was hat Gott in mich reingelegt und wie kann ich das, was Gott in mich reingelegt hat, hier in der Gemeinde auch einsetzen, damit diese Gemeinde noch ein Stück besser wird und damit Menschen sich hier wohlfühlen. Jesus hat mal gesagt, wenn jemand dich bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm noch eine zweite. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so gemeint war, aber ich habe schon einen Kommentar dazu gelesen, der gesagt hat, wenn jemand dich gebeten hat, eine Meile mit ihm zu gehen, dann war das typischerweise ein römischer Soldat, der dich irgendwie, so wie bei der Kreuzigung Jesu, wo sie dann gesagt haben, du wirst jetzt das Kreuz tragen, der wollte dann von dir, dass du ihn irgendwo hinbringst oder sonst irgendwie, weil er sich nicht auskannte. So, da geht es eher nicht so, komm, geh doch mit mir ein Stück spazieren, sondern das war eigentlich schon eine Forderung. Und Jesus sagt dann, wenn dich jemand um diese eine Meile bittet, dann geh noch eine Meile mit ihm. Und das ist inzwischen auch so sprichwörtlich geworden, wo wir sagen, wir gehen die extra Meile. Wir machen nicht bloß das, was unbedingt sein muss, sondern wir gehen da darüber hinaus. Aber auch das ist ein Punkt, den wir nächste Woche vermutlich noch hören werden. Und wir denken mit. Also dieses nicht passiv zu sein, heißt eben auch, ich warte nicht nur, dass irgendjemand irgendwas macht, sondern ich denke mit, mir fallen Dinge auf. Ich sehe Dinge und ich denke mit. Und jetzt müssen wir natürlich auf der anderen Seite aufpassen. Man kann natürlich auch da von der anderen Seite vom Pferd fallen, dass jeder in der Gemeinde alles macht und dass, ja, ich denke mit und die Lautstärke ist nicht so gut. Ich komme jetzt mal kurz hier nach vorne und mache den Lautsprecher ein bisschen leiser oder lauter oder wie auch immer. Oder der Bildausschnitt von den Kameras gefällt mir nicht so. Ich gehe da mal hin und denke mit. Also es hat natürlich alles seine Grenzen, Aber ich hoffe, ihr versteht, welche Zielrichtung dahinter steckt, dass wir eben sagen, wir kommen nicht nur hier, um den Stuhl zu wärmen, um vielleicht noch ein bisschen Geld in die Kollekte zu werfen oder sowas, sondern wir sehen uns noch nicht mal so sehr als Mitglieder, die irgendwie mitlaufen, sondern wir sind die Gastgeber. Es ist nicht die Gemeindeleitung, es ist nicht der Pastor, sondern wir sind die Gastgeber. Und dann der dritte Punkt, wir sorgen für eine gute Atmosphäre. Ich weiß nicht, was du denkst, wie man für eine gute Atmosphäre sorgt. Also wir haben heute Morgen für eine gute Atmosphäre gesorgt, indem wir gelüftet haben. Auch zwischendurch. Das hat natürlich hygienische Gründe, aber das ist damit nicht gemeint. Wir sorgen für eine gute Atmosphäre. Heißt, wenn du hierher kommst, dann möchten wir, dass du sagst, boah, hier fühle ich mich wohl. Es gibt Menschen, die zu uns in die Gemeinde gekommen sind, weil sie gesagt haben, ich möchte mal wieder nette Leute treffen. Und das hat mich echt glücklich gemacht, als ich das gehört habe, weil ich da festgestellt habe, dass da was funktioniert hat. Wenn Menschen kommen, weil sie die Menschen, die hier sind, als nett und als freundlich empfinden, dann ist der Punkt gut gelaufen. So, wie können wir eine gute Atmosphäre schaffen? Lass mich mit was anfangen, was vielleicht nicht unbedingt ganz oben auf deiner Liste stehen würde. Wir sind geistlich. Für die Ranger ist es einer der roten Zacken in ihrem Stern. So, ich bin geistlich. Ich wachse auch geistlich. Und ich möchte euch das an einem Beispiel klar machen von einer Geschichte, die ich mal gelesen habe aus Südamerika. Juan Carlos Ortiz hat es in einem seiner Bücher geschrieben. Da kam ein Mann zu ihm in die Gemeinde und dieser Mann, der wollte ihm wohl ein bisschen Honig ums Maul schmieren und hat dann ihn begrüßt und gesagt, Pastor Ortiz. Und als ich heute Morgen hier reinkam, da habe ich so deutlich die Gegenwart Gottes gespürt. Und ich weiß nicht, ob der immer so drauf ist, aber jedenfalls hat er ihm dann geantwortet, und wo war Gott vorher? Und ich habe mir gedacht, ja, also für den Mann war das jetzt nicht so angenehm. Ist nur die Frage, ob ein Gastgeber das dann so machen sollte, aber das ist wieder ein anderer Punkt. Aber der Punkt, um den es mir geht, ist, wenn du hierher kommst, möchtest du Gegenwart Gottes erleben. Verstehe ich, ist auch vollkommen richtig und das ist auch eine Verheißung, die wir haben. Aber wie kommt Gegenwart Gottes zustande? Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei zusammen sind, da komme ich dann auch mit dazu. Das heißt, wir kommen alle ohne Jesus hierher, setzen uns hin und dann zählt Jesus ab, okay, jetzt sind zwei oder drei zusammen. Da komme ich auch dazu. Man kann es auch anders sehen. Jeder von uns bringt Jesus mit. Und wenn jeder von uns geistlich hier reinkommt, vom Heiligen Geist erfüllt, dann ist es was, was man spüren wird. Und wir haben es heute in der Mitarbeiterandacht oder im Mitarbeitergebet vor dem Gottesdienst uns wieder ins Gedächtnis gerufen. Einer oder der Leitspruch unseres Gemeindeverbandes heißt, mehr Menschen, mehr wie Jesus. So, wir möchten nicht bloß, dass mehr Menschen kommen, sondern wir möchten, dass die Menschen, die da sind, mehr werden wie Jesus. Und ich weiß nicht, wer von euch diese Serie zurzeit guckt oder geguckt hat, The Chosen, wer es noch nicht getan hat, ich würde die sehr empfehlen, wir machen es zurzeit mit unserer Kleingruppe. Und wir haben uns letzten Donnerstag Gedanken darüber gemacht, warum fanden die Leute Jesus bloß so attraktiv? Warum wollten die in seiner Nähe sein? Und ich glaube persönlich, da ist was... Die haben was gespürt bei ihm. Die haben gespürt, da ist eine Gegenwart Gottes da, da ist eine Freundlichkeit da, da ist eine Herzlichkeit da, da ist ein, eben so wie Gott ist. Und wir möchten so sein. So, wenn wir eine gute Atmosphäre haben wollen, dann ist der erste Punkt, wir sind geistlich. Wir bringen Jesus mit, wir bringen den Heiligen Geist hier mit. Und dann erfüllt diese Atmosphäre diese Räume. Ein zweiter Punkt, also die Listen sind alle nicht vollständig, aber ein zweiter Punkt, an den ich immer wieder denken muss und den ich immer noch falsch mache, ist, wir lächeln. Ja, nicht so, nicht irgendwie so festgetackert. Wir sind freundlich. Wir versuchen, den Menschen freundlich gegenüber zu sein. Und einfach, um euch das ein bisschen zu erklären, falls ihr von mir schon irgendwie unfreundlich behandelt wurdet. Gerade vor dem Gottesdienst, da gibt es noch ganz, ganz viele Dinge zu erledigen. Und da bin ich manchmal so im Tunnel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und da sehe ich manche Dinge auch nicht mehr. Nicht als Entschuldigung, nur als Erklärung. Aber was mir schon wichtig ist, ist, dass ich, wenn ich so einen lichten Moment dann zwischendurch habe, dass ich dann versuche, den Menschen auch zu zeigen, dass ich mich freue, dass sie da sind. Und das kann man mit einem Lächeln ganz gut machen. So, es geht natürlich nicht nur um das Lächeln, sondern es geht einfach um die Frage, wie treten wir dem Menschen gegenüber? Und da ist das Dritte, was uns helfen kann, wie würde ich denn möchten, dass Menschen sich mir gegenüber verhalten, wenn ich in ihrer Situation wäre? Also, wir waren ja letzten Sonntag nicht da, wir waren am Samstag auf einer Hochzeit in Mainz und haben dann beschlossen, dass wir unsere Gemeindegründung in Frankfurt uns anschauen. Frankfurt ist eine komplette Neugründung unseres Verbandes und richtig, richtig coole, junge Gemeinde, und wir haben gedacht, wir schauen uns das mal an. Und dann wirst du dort begrüßt. Und jetzt ist halt die Frage, wie möchte ich, dass ich begrüßt werde? Und ich habe das dort eben jetzt so wahrgenommen, wie haben die das gemacht? Ich habe das so ein bisschen verglichen, aber wie machen wir das in Laupheim? Was können wir uns davon abgucken? Was machen wir vielleicht auch besser als sie? Wie auch immer. So, wie möchte ich, dass ich behandelt werde als Gast? Manche möchten zum Beispiel, ich habe vorher so euch aufgefordert, die Hände zu heben. Manche möchten das überhaupt nicht. Manche möchten kommen und möchten am liebsten anonym sein und nicht auffallen. Das ist auch in Ordnung. Man muss auch nicht sich da irgendwie outen. Aber mancher sagt vielleicht, ich möchte schon als Gast wahrgenommen werden. Ich möchte, dass die Leute mich sehen. Und jetzt ist die Frage, wie verhalten wir uns? Wie möchten wir, dass Menschen sich uns gegenüber verhalten? Nochmal ein kleines Beispiel. Du bist in einer Gemeinde, wo du dich nicht auskennst. Und du hast Kinder. Soll ja vorkommen bei uns in der Gemeinde, habe ich gehört, dass der eine oder andere Kinder hat. So, und jetzt kommst du dahin und du hast keine Ahnung, gibt es Kindergottesdienst? Welche Kindergottesdienstgruppen gibt es? Wo muss mein Kind hin? Muss ich das abgeben? Das ist am Anfang im Gottesdienst. Du hast keine Ahnung. Du machst die Tür auf in der Gemeinde und dann kommt jemand auf dich zu, ah, sie haben ein Kind dabei. Bei uns gibt es die und die Gruppen, und hättest du nicht Lust, mit mir mitzukommen oder wie auch immer man das jetzt machen will. Ich habe das kürzlich mal so richtig schön erlebt bei uns, wo das richtig gut funktioniert hat, wo ich mir gedacht habe, ja, ich glaube, das war ein richtig positives Erlebnis für Eltern und für die Kinder. Einfach so ein bisschen mitzudenken, ein bisschen sich zu überlegen, wie möchte ich, dass sich Menschen mir gegenüber verhalten. Jetzt kommen wir wieder zu der vielfältigen Geschichte. Das ist auch nicht jedermanns Sache, muss auch nicht jeder tun. Wäre natürlich sinnvoll, dass es jemand macht, der Ahnung hat, was an Kinderdiensten auch ist. Sonst kann das dann auch schnell peinlich werden. Aber einfach, dass ich mir überlege, so, wie möchte ich gern, dass es sein soll, und dass ich dann versuche, das so zu machen. Und das nicht von anderen erwarte, sondern dass ich es selber tue, eine gute Atmosphäre schaffen. Letzter Punkt. Wir beschweren uns nicht über, sondern wir handeln proaktiv. So. Greift nochmal diese Geschichte mit diesen dem Zickerlis-Papierle auf. Einfach ein schönes Wort. Wie auch immer, wir stellen fest, das sind Dinge nicht so, wie sie sein sollten. Jetzt können wir darüber grummeln und murren und mit x Leuten darüber reden, wie schlimm das ist und keine Ahnung. Oder wir wenden uns an die Leute, die was ändern können, oder wir können vielleicht auch selber was ändern. Ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Die Zielrichtung von Gastgeber ist, wir fühlen uns verantwortlich. Wir sind das Volk. Kennt ihr das? Wird zurzeit gerade wieder ein bisschen gekidnappt, dieser Slogan. Aber so, wir sind die Gemeinde. Bei uns in der Familie gibt es so ein geflügeltes Wort. Hier ist die Gemeinde. Das hat damit zu tun, dass ich einmal in Ulm Bibelstunde halten sollte am Donnerstagabend, und ich habe einfach den Termin vergessen. Das ist mir, glaube ich, in meinem ganzen Leben zweimal passiert. Und dann klingelte mein Handy und dann bin ich dran gegangen und da war eine ganz, ganz liebe koreanische Schwester aus Ulm da. Diejenigen, die die Ulmer Gemeinde kennen, die wissen jetzt schon, wer das war. Und dann hat sie sich gemeldet, hier ist die Gemeinde. Und ich denke mir, okay, was passiert hier? Wolfgang, solltest du nicht hier sein? Und ich denke mir, oh. So, hier ist die Gemeinde. Und ich habe mir gedacht, ja, sie hat recht. Sie war eine, da waren noch manche andere. Hier ist die Gemeinde. Natürlich war ich Co-Pastor in Ulm, natürlich war ich im Pastorenteam, aber nicht ich bin die Gemeinde. Gemeinde ist nicht da, wo ich bin, sondern die Gemeinde ist die Gemeinde. So, ihr seid die Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Und deswegen, wenn du das nächste Mal diesen Satz auf den Lippen hast, unsere Gemeinde sollte mal, dann darfst du dran denken, du bist die Gemeinde. So, ich möchte es jetzt nicht länger ausdehnen. Ich denke, ihr habt verstanden, um was es geht. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Jesus widerspiegelt. Wir wollen, dass die Menschen, die hierher kommen, verstehen, was Gott von ihnen will. Und deswegen wollen wir den Menschen einen guten Empfang bereiten. Wir wollen gute Gastgeber sein. Und jetzt hoffe ich, dass diejenigen, die sich vorher gemeldet haben, nicht die ganze Zeit hier gesessen sind und sagen, okay, das war jetzt die Theorie, die Praxis hat heute ganz anders ausgesehen, sondern dass die sagen, ja, okay, da ist vielleicht noch Luft nach oben an der einen oder anderen Stelle, aber so im Großen und Ganzen hat es ganz gut funktioniert. Falls das eine positive Erfahrung war, erzähl es ganz vielen Leuten weiter. Wenn die Erfahrung nicht ganz so positiv war, komm anschließend zu mir oder zum Alex oder zu jemand anderem, den du als Mitarbeiter unserer Gemeinde identifizieren kannst und sag uns, was wir besser machen können. Ich sage an dieser Stelle jetzt mal Abend, bet noch und dann werden wir noch das Abendmahl miteinander feiern. Vater, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, wie Gastfreundschaft, wie Zuwendung, wie Liebe, wie Freundlichkeit aussehen kann. Jesus, ich danke dir, dass wir an dir, wie du auf dieser Erde gelebt hast, sehen können, wie viel Interesse du an den Menschen hast. Dass du bereit warst, die extra Meile zu gehen, dass du bereit warst. Du hast mal gesagt, du hast noch nicht mal einen Platz, wo du deinen Kopf hinlegen kannst. Du bist manchmal einfach in die Wildnis gegangen, um eine Zeit für dich zu haben, weil so viele Menschen was von dir wollten. Und ich danke dir, Herr, dass wir an dir ein bisschen was lernen können. Und ich wünsche mir das, Herr, dass wir das als Einzelne, aber auch als Gemeinde beherzigen können und dass wir eine Gemeinde werden, mehr und mehr, die das widerspiegelt, Herr, was dein Charakter ist, was dein Wesen ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns dabei hilfst, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns immer wieder daran erinnerst, was du von uns möchtest und dass du uns hilfst, das auch in die Praxis umzusetzen. Damit Menschen, wenn sie hierher kommen, sich wertgeschätzt fühlen, sich willkommen fühlen und dass sie was von dir mitbekommen. Und dass wir hier wirklich das leben können, was du für uns möchtest. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Dir sei alle Ehre. Amen. Ich möchte uns zum Abendmahl, wie wir das gewohnt sind, diesen Text aus 1. Korinther Kapitel 11 vorlesen. Und da schreibt Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Gott macht uns auch heute Morgen dieses unglaubliche Angebot, dass er sagt, ich möchte mit dir einen Bund schließen. Ich glaube, es gab selten eine Zeit, wo wir so deutlich sehen, was es heißt, oder welchen Vorteil es bietet, zu so einem Bund zu gehören. Ich weiß nicht, wer von euch ein bisschen so das politische Geschehen dieser Tage verfolgt. Da gibt es zwei Länder, die bisher gesagt haben, wir möchten neutral bleiben. Und die jetzt plötzlich sagen, nee, wir möchten, also vermutlich jedenfalls, wir möchten diesem Bund beitreten. In dem Fall geht es um die NATO. Finnland und Schweden möchten da womöglich ihre Neutralität aufgeben, weil sie sagen, wir haben Interesse an diesem Bund. Und und haben dann vielleicht auch Vorteile, weil sie irgendwie geschützt sind oder irgendwie sowas. Aber in dem Fall ist der Bund noch ein bisschen anders. Also im Fall von der NATO, da haben die Staaten natürlich was, dass sie vom großen Bund beschützt werden. Auf der anderen Seite hat der Bund was davon, wenn möglichst viele dazugehören, weil er dadurch natürlich stärker wird. Ist ja irgendwie klar. Aber bei dem Bund, den Gott mit uns schließen will, da ist es sehr, sehr einseitig. Wenn wir mit Gott einen Bund schließen, dann haben wir ganz, ganz viele Vorteile. Wir haben unglaublich viele Vorteile. Unsere Schuld ist vergeben, wir haben ewiges Leben, wir haben jemanden, der mit uns durchs Leben geht, der uns führt, der uns berät, der uns hilft in den Entscheidungen, die wir treffen müssen, der uns tröstet, der uns Kraft gibt. All die Dinge, die zum Christsein dazugehören, all das bekommen wir. Und was bekommt Gott? Gott hat von uns eigentlich nichts. Ich frage mich manchmal, was für ein Interesse hat Gott eigentlich an uns? So, und Gott bietet uns diesen Bund an. Er sagt, ich möchte den Bund mit dir schließen. Und nicht deswegen, weil ich dir irgendwas abluchsen will oder irgendwie, wo du dich dann manchmal fragst, warum will der das jetzt? Gott hat selber eigentlich keinen großen Vorteil, aber Gott möchte, dass wir zu ihm gehören. Und Gott bietet dir diesen Bund heute Morgen an. Und wenn du diesen Bund schon mal eingegangen bist, dann darfst du den heute erneuern, wenn du Gott noch nie die Hand entgegengestreckt hast und hat gesagt, Herr, ich will. Wenn du noch nie diese Tür aufgemacht hast und Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an und derjenige, der mir die Tür aufmacht, zu dem will ich hineingehen und ich will das Mahl mit ihm halten, dann kannst du das heute Morgen tun in doppelter Hinsicht. Du kannst Jesus die Tür öffnen und er wird das Mahl mit dir halten und du kannst das heute gleich mit diesem Abendmahl machen. Weiß ich, wer von euch heute Morgen schon die Tageslosung gelesen hat? Die heißt heute, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Dieses Abendmahl, bei uns ist ja immer ein Morgenmahl, aber dieses Mahl, was wir da haben, das symbolisiert, das macht begreifbar, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ich habe gelitten, damit ihr nicht leiden müsst. Wenn du heute Morgen gekommen bist mit körperlichen Beschwerden, denk dran, dass Jesus nicht nur die Sünde der Welt getragen hat, sondern auch die Krankheit. Und wir werden gleich nochmal dafür beten, dass dieser Glaube in uns freigesetzt wird. Und auf der anderen Seite, ich werde mich jetzt mal gleich darüber begeben, ihr lieben Kameraleute. Tut mir leid. Auf der anderen Seite sagt er, dieser Kelch ist der Bund, der neue Bund in meinem Blut. Jesus hat sein Blut vergossen, damit wir nicht sterben müssen, damit unsere Sünde vergeben wird. So, Jesus bietet uns diesen Bund an und ich lade euch ein, an diesem Bund teilzunehmen. Ich lade euch ein, zu kommen und dieses Brot zu nehmen, diesen Saft bei uns zu nehmen und in diesen Bund mit einzutreten. Und ich möchte jetzt einfach nochmal beten und diese Gaben segnen. Und die meisten von euch kennen das inzwischen schon. Lasst uns einfach wieder diesen Einbahnverkehr haben. Lasst uns auf die Abstände ein bisschen achten und das Ganze hier in aller Ruhe machen. Du kannst dir Zeit nehmen, so viel du möchtest. Du kannst erst das Brot holen, nachher den Saft. Ganz so, wie es für dich passt und wie es für dich richtig ist. Das Allerwichtigste ist nicht die Art und Weise, wie wir das Brot essen, ob wir das gemeinsam machen oder wie auch immer. So, das Wichtigste ist, dass wir die richtige Einstellung dazu haben. Wenn Paulus davon spricht, dass es Menschen gibt, die nicht würdig das Mahl genommen haben, dann geht es darum, dass wir das vielleicht nur äußerlich tun, dass wir einfach, um dabei zu sein, weil es alle anderen tun, vielleicht auch machen. Sondern dass wir wahrnehmen, Jesus hat für mich gelitten. Jesus hat alles für mich gegeben. Und ich möchte in diesen Bund eintreten. Ich möchte diesen Bund mit ihm schließen. Lass uns beten miteinander. Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Bund anbietest. Ich danke dir, dass du kommst zu uns, dass du den ersten Schritt machst und dass du uns in Jesus gegenübertrittst und sagst, ich habe für dich bezahlt. Die Schuld, die du auf dich geladen hast, die hat Jesus am Kreuz getragen. Und ich danke dir, Herr, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du diesen Bund mit uns wirklich schließen wirst und dass du, wenn wir dir unsere Sünde bekennen, dass du treu und gerecht bist, dass du uns die Sünde vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit, so wie es dein Wort sagt. Aber wir möchten heute Morgen kommen und diesen Bund ganz neu mit dir schließen. Und ich bitte dich um offene Herzen für diejenigen, die das vielleicht noch nie getan haben, heute Morgen mit diesem Gang zum Abendmahl diesen Bund mit dir zu schließen und zu sagen, ich möchte dir gehören. Ich danke dir, dass du meine Schuld vergeben hast und ich möchte dein Kind sein. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen. So, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Wir werden hier als Lobpreisteam das Abendmahl begleiten.
Muss Gottes Liebe sein. Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Stadt für alles büßen lassen, als alle Sünder auf ihm lag. Der Vater sein Gesicht verbarg, als er der Auserwählte starb, gab er uns neues Leben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, meine Schuld dort sehen und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Die beiden Fremden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keine Macht der Welt und keine Weisheit trauen. Zahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Ich hab das alles nicht verdient. Ich leb durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld. der Schmerzen Gottes Lamm verraten und verkauft, der Menschen Schuld und Gottes Zorn trug er ans Kreuz hinauf. Schweigend stand er vor Gericht, hielt Spott und Schmerzen stand. Dem Wunsch des Vaters beugt er sich und trug den Dornenkranz. Oh, das raue Kreuz meiner Rettung, wo die Liebe mich überströmt. Meine Seele ruft Halleluja, alle Ehre sei nur dir. Gottes Sohn zu uns gesandt, er kam uns zu befreien, um ihnen, die ihn kreuzigten, das Lösegeld zu sein. Oh, das raue Kreuz meiner Rettung, wo die Liebe mich überströmt. Meine Seele ruft Halleluja, alle Ehre sei nur dir. Bin ich erlöst, meine Schuld bezahlt, er vergoss sein Blut, als er für mich starb, und der Fluch der Schuld holt mich nicht mehr ein. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Nun bin ich erlöst, meine Schuld bezahlt, er vergoss sein Blut, als er für mich starb, und der Fluch der Schuld holt mich nicht mehr ein. Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Oh, das raue Kreuz meiner Rettung, wo die Liebe mich überströmt. Meine Seele ruft Halleluja, alle Ehre sei nur dir, alle Ehre sei nur
dir. Danke dir, Wolfgang. Und ich denke, wir haben noch gut Zeit. Schönes Wetter ist zwar da, aber wenn heute noch was auf dem Herzen liegt, geht nicht einfach raus und ja, dieses, es war schön hier, es war nett, es war gut, mein Sitz ist jetzt gewärmt, ich kann jetzt wieder aufstehen. Wenn was in dich, ja, was in dir bewegt, dann geh nicht raus, wenn du es bevor du nicht, ja, geklärt hast mit Gott oder mit unserem Vater, der einfach ein Herz dafür hat. Wir sind soweit am Gottesdienstende aber angekommen und ich möchte noch für einzelne Ansagen machen. Zuallererst, wer vermisst unser Bistro? Okay, einige Hände sind oben, das ist gut. Ihr könnt aktiv werden. Wir haben wieder vor, dieses Bistro zu eröffnen, nach den Zeiten, wo es nicht möglich war, und das wird in der nächsten Zeit stattfinden. Wir können auch keinen Termin jetzt festlegen, weil es liegt daran, wir wollen Teams bilden, Teams gründen, die dann bei dementsprechender Einteilung dann das Bistro draußen betreiben. Und wer da Interesse hat und wer sagt, ja, ich trinke selber gerne Kaffee oder einen Tee oder ich nutze die Zeit, dort mich aufzuhalten, darf sich einfach über verschiedene Wege, jetzt persönlich oder auch über die verschiedenen Nachrichtendienste, die es da so gibt und Telefonie oder Briefe oder wie auch immer, sich bei der Sandra melden. Sandra Angerbauer, die auch meine Frau ist, wer sie nicht kennt, und somit auch bei ihr dann einfach sich eintragen lassen, dann werden da Teams gebildet, dann können wir dieses Bistro wieder zum Leben erwecken. Genau. Der nächste Termin, der heute angesetzt war, aber mehr oder weniger jetzt auch verschoben wurde, falls sich jemand wundert, warum heute nichts darüber gesprochen wurde, Ecclesia Plus, findet heute nicht statt. Es wurde verschoben auf den 26.05. Wer dazu nähere Informationen braucht und wissen möchte, was das ist, darf sich da auch gerne auch nochmal melden, wer noch nicht in dieser Gruppe drin ist, um da alle Informationen abzugreifen. Wolfgang ist da heute, sage ich mal, mit Ansprechpartner, da das Team heute selber nicht da ist, darf sich einfach an den Wolfgang wenden und da nochmal die Einzelheiten abfragen oder eben dann sich auch in diese Gruppe eintragen lassen, dass er die Informationen bekommt. Matthias, du möchtest noch was sagen? Gerne.
Ja, nachdem Alex gerade eben so schön gesagt hat, wem noch was auf dem Herzen liegt, der darf noch was sagen. Die meisten oder viele von euch wissen inzwischen, wir werden bald umziehen. Und das Ganze ist ein Riesensegen für uns, den ich einfach kurz mit euch teilen möchte. Los ging's mit der Verabschiedung von Gabi aus dem Kindergottesdienst, wo kurz erwähnt wurde, sie wollte ein Kinderheim haben. Ein ähnliches Thema liegt uns auch auf dem Herzen. Jeder von euch weiß, dass wir momentan 3 Pflegekinder bei uns haben. Und kurz darauf haben wir uns einfach spontan umgeguckt, haben dann ruckzuck ein tolles Haus gefunden, das wir von einer anderen gläubigen Familie jetzt erwerben durften, wo wir gerade schon drin sitzen, stehen, arbeiten, was auch immer, ein bisschen was herrichten, damit wir am Ende 9 Kinderzimmer haben können, die wir für Gott mit weiteren Kindern füllen dürfen. Wir haben so viel Gutes jetzt schon erlebt, auch Hilfsangebote bekommen. Wir haben Handwerker gefunden, wo, ich weiß nicht, wer in letzter Zeit einen Handwerker braucht. Die ersten Anfragen, die wir hatten, kamen die Antworten 2025, könnten wir dann kommen. Wir haben dann jemanden gefunden, der sagt, ich habe das früher mal gelernt, mache ich aber schon lange nicht mehr, aber doch nicht am Wochenende, aber für euch mache ich es. Und solche Aktionen haben wir jetzt gefühlt gerade Tag ein, Tag aus, Dinge laufen. Und wir haben ganz am Anfang gesagt, oh mein Gott, großes Haus, wir wissen nicht, wie wir es machen, wir wissen nicht, wie wir es finanzieren. Haben das Ganze abgegeben an Gott, haben gesagt, wenn du willst, dass wir dir Kinder schenken, kümmere dich drum. Hat er gemacht. Achstetten ist so geboomt, dass wir jetzt für unser aktuelles Haus so viel Geld kriegen, dass wir den Rest stemmen können. Und wir fühlen Segen ohne Ende für uns, für unsere Familie und alles nur, weil wir es nicht für uns machen, sondern für Gott. Macht, was immer ihr tun wollt, im Herzen für Gott und er wird euch Gelingen schenken. Danke.
Dankeschön. Ich glaube, das ist das Bild, was wir gerne so mitnehmen können. Es ist nicht für uns, es ist nicht für mich persönlich, sondern der Segen kommt durch Gott. Und ich möchte euch noch segnen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du immer wieder uns zeigst, dass du Segen bereithältst. Wir dürfen ihn bei dir abholen. Und in Dingen da, wo wir herausgefordert sind, weil wir es nicht gelernt haben, weil wir es nicht gewöhnt sind, weil wir uns andere Gedanken im Kopf schwirren, dürfen wir immer wieder darauf vertrauen, dass du den richtigen Weg hast, dass du es richtig machst, dass du uns unterstützt, dass du uns die Kraft gibst, Dinge umzusetzen. Und das, was wir auch heute gehört haben, dass es in unserem Herzen heranwachsen darf, dass wir erfahren dürfen, dass du gute Gedanken hast und dass wir auch gute Gedanken umsetzen dürfen in Form der Gastgeber, in Form Gastfreundlichkeit, in Form, dass wir auf Leute zugehen, die wir vielleicht nicht kennen, die uns vielleicht auch nicht gerade sympathisch rüberkommen. Aber durch dich, durch deine Kraft, durch deinen Beistand können wir Berge versetzen und können wir Dinge verändern. Und dafür danke ich dir. Und ich möchte euch segnen für die kommende Woche, für die Zeit, die vor uns liegt. Mit allen Herausforderungen, mit allen schönen Erlebnissen. Seid gesegnet und seid getragen in seiner Liebe, in seiner Kraft, in seiner Weisheit. Amen. Einen schönen Sonntag euch.